Ist auch super toll, wenn man irgendwann mal 3 Sterne hätte. Aber in erster Linie, sage ich mal, ist ein Restaurant ja nicht dafür da, dass ich jetzt sage, ich bin der Geilste und ich habe 3 Sterne, juhu, ich war was auch immer oder 2 oder was auch immer. Sondern es geht ja um die Gäste.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und mit wir meine ich meine Kollegin Anne Burgma und mich, die diesen Podcast im Wechsel moderieren. So, ich habe ChatGPT spaßeshalber gefragt, wie ich meinen heutigen Gast anmoderieren kann. Und was da rauskam, war so beknackt, dass ich unbedingt damit einsteigen will. Zitat Anfang. Heute haben wir quasi den Küchenkönig der Domstadt zu Gast. Und dieser Gast ist jemand, der in Köln nicht nur einfach kocht, sondern die Aromen tanzen lässt, bis selbst die Michelin-Tester jubeln. Daniel Gottschlich, der Mann mit den 2 Sternen, der nicht nur seine Restaurants Ochs und Klee und das Puls rockt, sondern jetzt auch noch ein Kochbuch namens Grazie Roma auf den Markt geworfen hat. Zitat Ende. Wenn das kein Entree ist, Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke.
Domstadt steht ja auf meiner persönlichen Baba, darf man auf keinen Fall sagen, Liste ganz weit oben. Wie stehst du zur Formulierung Aromen tanzen lassen?
Aromen tanzen lassen passt schon etwas zu unserem neuen Konzept. Interessanterweise habe ich sogar die Aromen, beziehungsweise das, worum es ja bei uns geht, die Geschmacksqualitäten, habe ich vertont tatsächlich. Und tatsächlich tanzt dir auch jemand nach.
Ach.
Ja, das könnt ihr bei uns auf der Instagram-Seite sehen.
Okay.
Ja.
Dann ist ChatGPT ja total aktuell.
Das weiß alles.
Wahnsinn.
Das weiß alles.
Wahnsinn. Okay, das mit dem Vertonen und Tanzen und so weiter, das besprechen wir dann gleich. Man muss sagen, inhaltlich hat ChatGPT natürlich auch ansonsten nicht Unrecht, auch wenn die Formulierungen so ein bisschen weird waren teilweise. Dein Ochs und Klee im Rainerhofen ist tatsächlich das einzige 2-Sterne-Restaurant in Köln, seitdem das Moissonnier seine 2 Sterne, ich glaube vor 2 Jahren mittlerweile, abgegeben hat. Das Puls in der Kölner Altstadt ist vor 2 Jahren dazugekommen und ist natürlich insgesamt betrachtet höchste Zeit, dass du hier jetzt auch mal zu Gast im Podcast bist, zumal dein Italien- und Reisekochbuch Grazie Roma praktisch auch noch druckfrisch ist. Es gibt super viel zu besprechen also, aber wir steigen jetzt erstmal ein mit ein paar kurzen Aufwärmfragen. Kurze Fragen, kurze Antworten. Was ist das ungewöhnlichste Gericht, das du jemals gegessen hast?
Ein Gericht mit Taube, halbgegartem Hühnerei, Nori-Alge und noch irgendwas, was mich ziemlich verwirrt hat.
Hat es denn geschmeckt?
Es hat komischerweise sehr gut geschmeckt.
Welches Essen oder welches Restaurant hat dich in den vergangenen Wochen total fasziniert?
Vergangenen Wochen?
Falls deine letzte Reise ein bisschen früher noch war, zählt die auch.
Ja, es ist schon ein bisschen was her, wo ich in einem Top-Restaurant war. Das ist zufälligerweise da, wo ich auch diese Taube gegessen habe. Das Diverso in Madrid war das.
Okay, also die kochen ein bisschen abgefahren, ja?
Die kochen richtig abgefahren, ja.
Was ist dein Guilty Pleasure beim Essen?
Mein Guilty Pleasure? Ja, schon Salz. Es ist einfach Salz.
Also möglichst viel, ja?
Möglichst viel und möglichst so grobes Salz on top. Das ist so mein Favorite.
Okay, unser Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach würde nicht approven, aber der sitzt ja nicht hier. Nee. Dein einfachster und gleichzeitig genialster Lifehack beim Kochen?
Pimonto Spellet.
Das musst du erklären.
Pimonto Spellet ist aus dem Baskenland eine Chili-Sorte und die ist nicht so scharf, wie man denkt, aber sie ist unfassbar geschmacksstark und das als Finisher, also das grobe Morden Sea Salt und Pimonto Spellet, das sind meine beiden Favorites als Topping.
Ich war ja gerade im Baskenland und tatsächlich war ich in diesem Dorf, wo überall an den Häuserwänden diese Chilischoten hängen. Das war schon ein abgefahrenes Dorf.
Das glaube ich.
Ja. Ich habe mir die auch mitgebracht, aber ich habe sie noch nicht getestet. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mag nicht so gerne scharf. Aber wenn du sagst, die sind gar nicht so scharf, die sind nur anderweitig crazy, dann traue ich mich.
Ja, also normalerweise als Pulver, aber so. Probier es mal aus. Ja.
Das größte Missverständnis über die Sterne-Gastronomie?
Das alles total steif und so formal wäre.
Dein coolster Gast ever?
Alanis Morissette.
Oh, wow. Okay, da bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch. Für alle, die jünger sind oder die nicht kennen, wer ist nochmal Alanis Morissette?
Alanis Morissette ist jemand, der in den 90ern, die weibliche Rockmusik so ein bisschen nach vorne gebracht hat, was heißt ein bisschen, also geprägt hat, könnte man fast sagen. Und eine unfassbar tolle Künstlerin, die das seit, ich glaube jetzt, ja, 30, 40 Jahren.
Ich habe die früher sehr verehrt, ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Total, ich habe total, also.
Ja, wir könnten jetzt You Oughta Know singen hier zusammen, aber. Woran bist du bislang in der Küche grandios gescheitert?
Boah, das ist ja eine schwierige Frage. Woran bin ich gescheitert bislang?
Ja, es mag ja so Techniken geben zum Beispiel, die du in anderen Restaurants gesehen hast, wo du dachtest, hä, das mache ich locker nach und dann dachtest, ups. Nur mal so als ein Beispiel, kann natürlich auch was anderes sein.
Ja, nee, also ich versuche gerade zu überlegen, also weil klar, macht die Frage natürlich erstmal schon mal was, weil es gibt natürlich dauernd irgendwelche Sachen, die vielleicht mal nicht klappen oder so, aber so das Größte, was man mal machen wollte, woran man gescheitert ist, boah, mir fällt wirklich nichts ein. Ich habe immer alles möglich gemacht bis jetzt.
Ja, ist mir aufgefallen. Ganz schön selbstbewusst hier, mein Gast.
Schon.
Letzte Frage, wenn du, von den kurzen jedenfalls, wenn du heute Abend spontan eine Dinnerparty für drei sehr berühmte Menschen veranstalten würdest und du dürftest einladen, wen du wolltest, wen würdest du einladen wollen, neben Alanis Morissette, die wir schon abgehakt haben?
Ja, ihren Mann. Zählen wir aber als eine Person. Also ich habe direkt an Jared Leto gedacht.
Mhm.
Das wäre, glaube ich, ganz geil.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob der netteste Gast ist, aber da würde ich mir gerne mal von Näherem anschauen und einfach mal so wirken lassen.
Ja.
wer gibt's denn noch? Irgendeinen coolen Drummer. Ach, mir fällt einfach ein, es gibt einen Drummer, Matt Halpern heißt der. Das ist eine Band, die heißt Periphery, die machen so Metal, progressiven Metal und das ist ein unglaublich toller Schlagzeuger und mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Okay. Den würde ich gerne dabei haben.
Ja, ich habe es in der Einladung nicht erzählt. Wer dich ein bisschen kennt, weiß das, aber du bist Schlagzeuger und deswegen kommt das jetzt nicht so ganz von ungefähr, dass du jetzt nur Menschen aus der Musikszene nennst. Du hättest ja auch einen berühmten Koch nennen können zum Beispiel oder so.
Ja, interessanterweise ja. Aber dann wird das so fachsimplich direkt.
Ja. Ja, mit dem Schlagzeuger wird es ja gar nicht fachsimplich.
Naja, stimmt, aber das ist ja nicht mein Hauptberuf, so deswegen ist es dann mal ganz erfrischend. Aber klar, wenn ich jetzt noch mehr Möglichkeiten hätte für noch mehr Gäste, dann würde ich auch noch bestimmt ein paar Köche einladen.
Lass mal ganz von vorne anfangen bei dir, nämlich bei der Frage, wie du überhaupt Koch geworden bist. Manchen ist das ja in die Wiege gelegt, weil die Family schon irgendwie ein großes Gastrobusiness hat. Bei dir ist es nicht so. Man kann auch sonst nicht behaupten, dass das jetzt von Anfang an dein großer Traum war, weil du bist 82 in Troisdorf geboren, also um die Ecke von Köln. Bist dann natürlich zunächst mal zur Schule gegangen, wie das in Deutschland so Pflicht ist. Wie war so das Verhältnis Daniel Gottschlich und Schule eigentlich?
Daniel Gottschlich und Schule war mal so mittelmäßig bis, schlecht will ich nicht sagen. Es war mittelmäßig, Realschule. Ich habe kein Abi. Heutzutage hat ja jeder Abi, habe ich irgendwie gemerkt. Und es ist immer wieder schön, Menschen zu treffen, die dann auch nur Realschule haben. So, guck mal, wir sind unten geblieben. Nee, Schule war okay.
Also bist gern zur Schule gegangen?
Nee, das will ich nicht sagen. Okay. Ich will nur sagen, Schule war okay.
Deine erste Ausbildung ging dann in eine ziemlich andere Richtung als Küche. Du hast tatsächlich Energieanlagenelektroniker gelernt. Wer hat dich denn dazu beraten?
Das waren tatsächlich meine Eltern, die erstmal grundsätzlich mit der Kochsache nichts anfangen wollten, weil ich wollte tatsächlich doch vorher auch schon Koch werden. Es stand zumindest im Raum. Und
haben die gesagt, das ist nichts Vernünftiges?
Ja, also übersetzt ja. Es war halt so, ja, es wurde halt viel so darüber nachgedacht, irgendwie Also es gibt natürlich einen Grund, weil schau mal zu der Zeit, und wenn du jetzt, meine Eltern sind jetzt keine Sternefresser gewesen oder so, ja, so, das heißt, wenn man sagt, okay, die sind eher so bürgerlich aufgewachsen und ich auch, dann gab es halt auch nicht diese Vision dahinter irgendwie, wo die Eltern jetzt gesagt hätten, hör mal, das kann ja mal irgendwie ein bekannter oder ein erfolgreicher Koch sein. Also das stand überhaupt nicht in Relation, ne? Also die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und deswegen, habe ich dann erstmal mich in der Hinsicht beraten lassen, sag ich mal, hopp falsch. Also sagen wir so, also ich habe den Energieanlagen-Elektroniker-Job gehasst, sage ich auch direkt dazu. Es war eine gute Lehre, auf jeden Fall auf mich selber zu hören. Und halt, das zu machen, wo man einfach dahinter steht, ne? Und das war eine große Lehre dementsprechend, ja, und das war auch noch eine Lehre, die ging 3,5 Jahre.
Eine lange Zeit dafür, was zu machen, was man hasst.
Das
warum
war
hast du es gehasst? Das ist ja schon ein starkes Wort.
Ja, ich habe es wirklich gehasst, weil ich überhaupt nichts mit diesem Beruf anfangen konnte. Ja, es war einfach schrecklich. So, ich habe, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Das scheint so in meiner Natur zu liegen, nicht aufzugeben. Und dementsprechend habe ich dann einfach diese 3,5 Jahre durchgezogen.
Das heißt, du hast tatsächlich auch einen Schein.
Ich,
dass du in dem Job arbeiten könntest.
Ich habe einen Gesellenbrief. Und ich habe den tatsächlich sogar besser abgeschlossen als die Kochlehre. Das
okay.
Das ist eigentlich bekloppt.
Das ist
mit einer 2-. Und ich hatte eine 3+, glaube ich, bei der Kochlehre.
Okay.
Ja.
Die Kochlehre hast du ja dann gemacht im Steigenberger Grand Hotel Petersberg in Königswinter. Da kann man wahrscheinlich auch viel falsch machen. Das ist ja ein richtig altes Schulhotel, was ja noch so den Glanz, aber vielleicht auch ein bisschen den Staub der Bonner Hauptstadt-Ära atmet. Das ist schon irgendwie so beides, finde ich, wenn man da ist. Warum nur eine 3+? Ich meine, es ist jetzt auch keine schlechte Note, ne? So, aber
doch.
Irgendwas gab es ja oft.
Mittelmaß, ja? Das ist so richtig.
Okay.
Entweder so 6 und dann ist, das war, ich meine, 6 fällt so durch.
Aber es gab ja einen praktischen Teil und Theorieteil, vermute ich. Was war das Problem, würdest du sagen, rückblickend?
Das Problem war, glaube ich, auch, also der Theorieteil war, glaube ich, scheiße. Der war einfach schlecht. Aber einfach nur, weil weil ich nicht interessiert daran war und auch total eigentlich gut war in so theoretischem Zeug, wenn es was Kochen betrifft. Es hat mich einfach irgendwie nur so erwischt irgendwie an dem Tag. Irgendwie ich war nicht so am Start und hab's irgendwie vergeigt, könnte man sagen. Und beim Praxisteil ist auch irgendwas schief gegangen. Da waren die auch nicht so happy, die Prüfer.
Rückblickend ist es ja so ein bisschen egal, ne?
Genau.
Aber ist
also,
das was dich dann trotzdem wurmt oder sagst du jetzt so, war halt so?
Also ich habe manchmal noch, ich habe irgendwann letztens noch mal was geträumt. Ich habe zwischendurch irgendwann mal Träume gehabt von dieser Prüfung. Und das ist ganz paradox. Ich hab das geträumt, dass ich diese Prüfung nicht bestanden hätte und wusste aber innerlich im Traum, dass ich ja eigentlich schon Koch bin. Es war...
Und dann warst du irgendwie verwirrt.
Es war total verwirrend. Ich weiß immer noch nicht genau, was mir das sagen soll, aber so war's.
Es war deine letzte Prüfung, oder? Kam danach noch eine Prüfung?
Nee, danach kam keine Prüfung mehr. Da habe ich mich, also ich habe auch, glaube ich, was gegen Prüfung und dieses Wettbewerbsding. Mhm. Deswegen ist mir auch Kitchen Impossible besonders schwer gefallen.
Stimmt, das ist ja auch eine Art von Prüfung, ja. Die hast du allerdings ja gewonnen.
Stimmt, das ist mir nämlich gar nicht schwer gefallen. Das war Kühlschrank öffne dich. So. Kitchen Impossible ging eigentlich relativ einfach. Ja. Kühlschrank öffne dich.
Die Sendung kenne ich überhaupt nicht, muss ich zugeben. Was war da los?
Ach so, das ist so ein Wettbewerb zwischen so 2 Kochteams. Okay. Und da hast du nur 20 Minuten Zeit und musst was aus so einem Kühlschrank rauskochen. Was eigentlich meine Leidenschaft ist. Ja, einfach so Sachen nehmen und die rauskochen, aber unter diesem Druck.
Wenn Leute dann 20, zugucken.
Ja. Das war es noch nicht mal. Das Zugucken war egal. Also das ist einfach nur dieses 20 Minuten unter Volldruck was Gutes hinreißen und dann auch einen Partner zu haben, den man nicht kennt, zum Beispiel, wo man dann irgendwas zusammenwurschteln muss. Boah, das hat mich schon herausgefordert, ja.
Das heißt, sowas, was Tim Melzer jetzt ja seit vielen Jahren macht, nämlich jedes Mal in diese Prüfungssituation gehen, das ist eher nicht so dein Ding, ja?
Also ich glaube, bei Kitchen Impossible ist es nochmal ein bisschen anders, weil tatsächlich hat man zwar auch Zeitdruck, aber man hat schon eine gewisse Zeit und dieses 20-Minuten-Ding, es ist schon echt hart. Also deswegen bin ich auch immer wieder, ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel bei Azubis oder so bei uns sehe und dann immer weiß, okay, wenn die jetzt Prüfung haben, dass sie dann irgendwie nur so 1,5 Stunden oder ich weiß nicht, 3 Stunden oder so, das ist stressig. Es ist schon, und es ist auch so, ich meine, klar, im Kochen, im normalen Alltag hast du auch Zeitdruck. Aber das ist schon mal noch ein bisschen was anderes, ne? Also klar, gibt's da auch ja irgendjemanden, der bewertet, ich zum Beispiel, ob irgendwas gut oder schlecht ist, ja, oder mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die dann auch Vorgesetzte sind zu den anderen. Aber also dieses Prüfungsding, nee, das ist nicht so mein Ding.
Ja, ich glaube, das teilen auch etliche wahrscheinlich, die diesen Podcast hören. Ich habe natürlich einiges über dich gelesen jetzt im Vorfeld und gehört. Hab gerade gesagt, Steigenberger Grand Hotel. Wir haben ein Interview mit dir gehabt im Kölner Stadtanzeiger. Da ging es um das Thema, wie früher eigentlich so die Kochausbildungen organisiert waren. Und da fand ich das Zitat von dir ganz schön. Man nennt es ja alte Schule, dass man früher in der Küche fertig gemacht wurde. Was hast du denn so in der Ausbildung erlebt? War das noch so oder... Also kam das jetzt sozusagen aus eigenem Erleben auch, dieser Spruch?
Doch, das kam auch aus eigenem Erleben. Ja. Aber man muss auch sagen, das ist eine sehr subjektive Sache natürlich auch, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es gibt es auch heutzutage immer noch, dass es halt diese strenge hierarchischen, ich sage jetzt mal Methoden, ja, heißt quasi jemanden spüren lassen, dass man der Chef ist und dass man jemanden, sag ich mal, verbal auch angreift und sowas. Das war halt da gang und gäbe, weil das einfach noch der Zeitgeist war. Wir reden jetzt aber auch schon von vor, ich glaube, 23 Jahren oder so. Also das heißt, wir reden schon von einer gewissen Zeit. Heutzutage gibt es das wohl immer noch. Ich habe das auch schon ein paar Mal nochmal gehört. Dass es immer noch auch Küchen gibt, wo das so praktiziert wird. Aber damals war es tatsächlich so, dass vor allen Dingen so die ersten paar Monate, nachdem ich dann aus dieser Energieanlagen-Elektronikerlehre rauskam, da bist du noch ganz anders gepolt. In der Küche ist ein ganz anderer Vibe, ist ein ganz anderer Modus. Ja.
Das heißt, das ist ein Kulturschock dann, wenn man plötzlich in der Küche steht und fertig gemacht wird.
Das war ein totaler Schock so. Also dieses direkte Anmachen und dieses direkte Korrigieren und sowas und das war schon echt schwierig, sag ich mal. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das alles völlig in Ordnung irgendwo. Also ich meine, es war jetzt nicht toll, aber es war nicht so, dass man das hinterfragt hätte oder gesagt hätte, wie man das heute zum Beispiel machen würde und sagen würde sofort, keine Ahnung was, ja, Hände hoch, ne?
Ja, schon aber du bist heulend nach Hause gegangen teilweise.
Ja, es gab schon mal so, also jeder, der jetzt in der Gastronomie arbeitet und sei es Koch oder Service oder was auch immer im Hotel, es ist einfach ein sehr, sehr anstrengender Beruf. Und das heißt, es kommt ja nicht noch dazu, dass du nicht nur so viel arbeitest und diesen Stress hast, dann kommt auch noch dazu, dass dich jemand verbal attackiert. Und selbst wenn du nicht leicht am Wasser gebaut bist, sag ich mal, ist das schon eine schwierige Situation. Vor allen Dingen auch, wenn es zum Beispiel ein 40-Jähriger ist, und ich war, keine Ahnung, 19 oder so, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn ich jemand so angreift. Und dann, klar, kommen halt auch mal die Tränen oder man fährt mal nach Hause und sagt, so eine Scheiße hier, ich komme einfach morgen nicht wieder. Aber ich bin immer wieder gekommen.
Ja, aber was macht man da? Also ist dann die Strategie, sich Verbündete in der Küche zu suchen oder legt man sich eine harte Schale zu oder was ist das Ergebnis davon?
Es ist eine Art Reifeprozess. Also in den ersten Monaten wird man halt hart getestet von der restlichen Gruppe. Das ist auch immer noch so, nicht mehr so ganz so fies. Da wurde es aber noch so richtig ausgelebt. Das ist eine geschlossene Gemeinschaft, so eine Küche. Und wenn du da reinkommst, dann musst du erstmal nach den Regeln tanzen auch, was die anderen, sag ich mal, vorleben. Und dann wird überprüft, ob du da reinpasst, ob du mithältst, ob du den Stress durchhältst. Und irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich in dieses Team so integriert war, dass sich diese Frage einfach nicht mehr gestellt hat. Klar wurde man nochmal doof angemacht an irgendeiner Stelle, aber dann war das auch direkt wieder gegessen. Und wie gesagt, es ist natürlich auch ein sehr, sehr subjektives Empfinden, wenn man jetzt auch nicht gewohnt ist oder auch zum Beispiel das gar nicht ab kann oder vielleicht auch so ein, weiß ich nicht, ein Tick hat oder so, dass man einfach mit sowas nicht umgehen kann. Weißt du, also es gibt ja Leute, die können, denen ist sowas scheißegal. Da sagt irgendwer was, da sagt er, ja, ist mir doch egal, was du sagst. Aber wenn man sich das natürlich zu Herzen nimmt, dann wirkt das natürlich auf einen nochmal ganz anders.
Wie geht's dir, wenn du heute irgendwo erlebst, dass jemand dann den kleinen Azubi irgendwie ankackt in der Küche? Also jetzt nicht in deiner, sondern woanders?
Das ist noch gar nicht, also es ist natürlich sehr personenbezogen. Also ich habe das jetzt nicht nochmal mitgekriegt, aber wir hatten auch schon Auszubildende, wo dann vielleicht die Ausbilder auch nicht so ganz bei uns jetzt auch mal nicht ganz korrekt waren oder die Leute auch erstmal so richtig krass rangenommen haben am Anfang. Ist aber immer relativ, ist nicht mehr, das war jetzt nicht mehr so intensiv, wie das mal damals war.
Ich fand einen Satz von dir, den du in diesem Interview gesagt hast, wenn man als Chef ein Arschloch zu den Mitarbeitern ist, sind sie es auch. Wie meinst du das?
Das ist dieses berühmte Ding, dass die darf man Scheiße sagen?
Ja.
Scheiße von oben.
Du darfst, glaube ich, alles sagen.
Okay, glaube ich gar nicht. Aber man darf ja wohl noch Scheiße sagen. Von oben nach unten fällt, heißt aber auch in dem Fall wirklich wirkt. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, dieses Verhalten an den Tag lege, dann schauen sich das natürlich die anderen, die da drunter liegen, auch ab, weil das ja die Methode ist, wie man anscheinend führt, ja. Also ist das auch gar nichts irgendwie, wo man sich danach als Chef beschweren kann und sagen kann, oh, die sind alle hier aber so fies, sondern meistens wird das dann quasi von der Person ganz oben ausgelebt und die anderen darunter, die organisieren sich danach, ne?
Das heißt, man hat irgendwann lauter Arschlöcher in der Küche.
Ja, und irgendwann war mal das Ziel von mir auch persönlich auch mein Verhalten, was vielleicht auch nicht mal immer korrekt war, ne, über die Jahre, in eine gute Balance zu bringen, wo man halt nicht die ganze Zeit auch ein Arschloch ist, sondern eher ein guter Anführer.
Du hast es ja anders gelernt, ne, und beschreibst jetzt gerade, dass bei dir irgendwann mal auch so das eingesetzt hat, dass du irgendwie gedacht hast, das muss man irgendwie anders organisieren. Ich meine, das Thema ist ja, je höher das Level, desto höher der Druck, man ist gestresst und wenn man gestresst ist, kennen, glaube ich, viele, neigt man dazu halt rumzublaffen oder sonst was zu tun. Wie bist du das angegangen? Also hat dir das irgendjemand gespiegelt oder hast du irgendwie einen Coach gehabt oder hast du einfach gesagt, nee, ich bemühe mich jetzt hart drum, immer nett zu sein?
Ja, das ist eine sehr intensive Frage, weil über die ganzen Jahre natürlich hat sich das natürlich auch sehr, sehr stark entwickelt. Ich habe mich auch entwickelt natürlich als Chef. Das heißt, angefangen natürlich war das noch, ich sage jetzt mal so 2016, als wir so umgezogen sind ins Kranhaus, da wurde das Team auf einmal riesig und ich war noch immer so im Modus, das sind hier alle meine Kumpels und wir sind ja eigentlich nur so 2-3 Leute und von Schlag auf Schlag hat sich das sofort geändert.
Du bist dann Chef von einem großen Team geworden.
Genau, und dann funktionierte das mit dem Verhalten nicht mehr und dann musste ich mich halt hart durchsetzen, weil ich natürlich auch das durchbringen wollte, was ich wollte, und ich hatte natürlich noch nicht das Bewusstsein von heute und auch nicht die Möglichkeiten. Und da ging es auf jeden Fall heiß her, die ersten 1-2 Jahre. Und dementsprechend war der Spiegel auch das Team natürlich, dass es auch untereinander, sag ich mal, so Rivalitätskämpfe gab und Missverständnisse, Küche, Service. Immer natürlich in dem, also immer mit der, also Gott sei Dank, war es immer so, dass der Gast hat davon nichts mitbekommen, ja. Also das vielleicht innerlich natürlich, also das merkst du schon, ob jetzt ein Team sehr harmonisch ist, wie jetzt bei uns jetzt, alle, sag ich mal, am gleichen Strang ziehen und eine Vision leben. Oder ob man halt in diesem Stressmodus ist, auch nicht genau weiß, wo will ich hin, wenn der Chef nicht genau weiß, wo will ich hin vielleicht, wie will er führen, ist es jetzt lieb, ist es nett. Und da gab es natürlich viele Phasen, dann habe ich irgendwie versucht, irgendwie total nett zu sein, hat auch nicht funktioniert, weil dann bist du schwach, ja, dann machen sie alle mit dir, was sie wollen, so funktioniert es auch nicht. Und ja, man braucht, aber da muss man auch durch, ne? Also, weil das ist wie ein Lernprozess, sag ich mal. Ich lerne auch immer noch natürlich dazu und versuche natürlich mich auch immer wieder zu besinnen und zu hinterfragen, wie kriegt man das Ganze eigentlich auf die Reihe. Aber mittlerweile ist es auch so, dass das Team hat so eine tolle Struktur bekommen, auch in den letzten Jahren, dass es sich auch teils natürlich selber führt. Das ist halt das größte Goal natürlich auch, dass man natürlich, klar, immer noch das Ganze, sag ich mal, anführt und, sag ich mal, derjenige ist, der das Ganze steuert, leitet, die Vision trägt und der Inhaber ist und was auch immer noch man sein will. Aber in dem Fall so, dass die anderen halt auch erkennen, dass sie auch erkannt werden und dass sie auch einfach nur nach dieser Vision arbeiten müssen, sollen, wollen und das dann auch von mir wiederum gesehen wird. Und dann hat man diese Harmonie auf einmal geschaffen.
Das ist wahrscheinlich dann auch die größte Herausforderung gewesen, ne? Und während ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich auch die größte Herausforderung für den Rest des Berufslebens, weil du ja sozusagen immer auf das Team angewiesen bist und dann ist immer die Frage, führen. Weil sonst schaffst du ja die Projekte und Aufgaben gar nicht, ne? Wenn du das nicht gut hinbekommst.
Ja.
Mhm. Erledigt sich das Problem Tyrannen sein auch dadurch, dass man dann einfach keine Leute mehr kriegt? Also das Nachwuchsproblem in der Branche ist ja schon hinlänglich bekannt, würde ich mal sagen.
Mhm. Komischerweise ist es nicht so, weil es ist einfach nur eine Frage, wie man gerne führen möchte, weil auch einem Tyrann gehorchen Leute und auch der kann sie in gewisser Weise natürlich dann in einer ganz anderen Art und Weise führen. Und aus irgendeinem Grund ziehen so Leute auch ja auch andere Leute an, die auch so geführt werden möchten. Ja.
Aber trotzdem wird es ja in Zeiten, wo Leute sich den Arbeitgeber aussuchen können, wahrscheinlich schon mehr und mehr zum Asset, ob sich die Leute auch wohlfühlen, oder?
Also ich glaube, am Ende ist es immer so, dass du natürlich dann eine viel, viel höhere Fluktuation hast in so einem Betrieb. Das ist umlänglich bekannt, dass da ganz schnell die Leute dann wechseln, weil sie natürlich sehr schnell ausgebrannt sind. Währenddessen, sage ich mal, mein Ziel ist, dass die Leute halt länger bleiben, integriert sind ins Team und natürlich auch gar nicht weg wollen, sondern sich selber im Betrieb weiterentwickeln wollen.
Wie gehst du denn mit dieser Klage um, dass es super schwierig ist mit dem Nachwuchs? Also Mossonnier, der bekannt dafür ist, in keinerlei Hinsicht ein Blatt vom Mund zu nehmen, der klagt zum Beispiel recht ausgiebig dann über Nachwuchs, wo der sagt, die stellen sich total ungepflegt vor, die sind arbeitsscheu, wie auch immer. Also kannst du das bestätigen, dass sich das geändert hat?
Ja, das hat sich natürlich komplett geändert. Also das ist ja wie eine Zeitenwende nach Corona gewesen.
Nach Corona.
Also während noch so alles noch so im Wandel und jetzt haben wir das Ergebnis und klar kann man sich darüber auskotzen, ist auch in Ordnung in gewisser Weise, aber das wurde jetzt auch schon zu viel gemacht. Die Frage ist halt, wie geht man mit dieser neuen Situation um? Und was ich gemerkt habe, es trennt sich halt sehr, sehr stark die Spreu vom Weizen. Es gibt, und ich habe nur sehr junge Mitarbeiter, die sind aber ganz anders wie die anderen jungen Mitarbeiter, die genau das darstellen, was vielleicht Vincent Mossonnier gesagt hat, dass man einfach sagt, diese Leute sind das Gegenteil, sind eigentlich auch die gleiche Generation, aber die wollen was erreichen und die haben auch Purpose, so wie man heutzutage ja sagt. Ja, die haben so ein Ziel, wo sie vielleicht noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, aber sie wollen nicht nur rumgammeln und irgendwie ihre Zeit verplempern und YOLO und nur, weißt du, alles komplett so nur wasten und so, sondern die möchten auch weiterkommen im Leben und haben ganz, ganz jung auch schon ganz viele Ziele und das spiegelt natürlich auch mich selber wieder, weil ich hatte das genauso und dementsprechend ist die Generation doch nicht so ganz verloren. Ein Teil natürlich muss man einfach sagen, ist lost, ist einfach so, mein Gott, aber damit müssen wir halt klarkommen.
Es kann aber schon auch daran liegen, dass du jetzt natürlich ein sehr prominentes Restaurant mit dem Ochs und Klee hast, also und andere Restaurants vielleicht gar nicht dann die Kandidaten bekommen, die du so anziehst, oder?
Das ist absolut wahr. Das ist ein riesengroßes Thema. Dass genau diese Menschen, die jetzt quasi was ich gerade sagte, meine Mitarbeiter, die das quasi abbilden, ja, diese Menschen mit, junge Menschen mit ja, Zielen und die was lernen wollen und die Bock haben auf sowas, die suchen sich natürlich genau diese Orte, wie zum Beispiel das Ochsenklee, um dort, sag ich mal, auch ihren Zielen nachzukommen. Das können die halt nicht als normaler Arbeiter oder Geselle, wie man das so vorher gesagt hat, in so einem gutbürgerlichen Betrieb. Da geht's ja dann auch hauptsächlich nicht darum, kreativ zu sein, an der Spitze zu sein, das Ganze mitzutragen und mitzuentwickeln und sich selbst weiterzuentwickeln, sondern dann geht's dann darum, okay, ich muss Geld verdienen. Aber wenn der große Konsens ist, es ist nicht mehr so ganz so wichtig.
Geld zu verdienen schon.
Ja, Geld verdienen ja, aber es ist vielen auch nicht so wichtig, mehr erfolgreich zu sein heutzutage von der Generation. Und diese ganze andere Generation vorher, also wo ich jetzt gesagt habe, das waren diese Gesellen, die sind komplett abgesprungen nach Corona. Das heißt, alle, die so im Alter von 30 bis 36, 38 waren, die eigentlich nur so eine Art, also das nimmt man so den Chef der Party, ja, das ist der so einen Posten führt. Der hat schon sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren und der möchte auch nicht ganz vielleicht so in diese Führungsposition, sondern der arbeitet gern, der mag seinen Job und er arbeitet dort auf dem Posten, so wie man das ja nennt, ja, zum Beispiel dem Garde-Manger, das ist da, wo die Vorspeisen gemacht werden und die kalte Küche ist.
Wie heißt das, sag nochmal?
Garde-Manger. Okay. Ja. Und die sind abgesprungen, komplett. Also die sind nicht mehr existent.
Wo sind die hin?
Die sind tatsächlich in Berufe gegangen und in, sei es auch Abteilungen und sowas, aber alles, was nicht mehr diese Ausmaße an Arbeitsintensität hat, weil es natürlich auch, also die Menschen haben halt während Corona gemerkt, dass sie hatten diesen Break. Und auf einmal haben sie gemerkt, wow, das Leben ist ja ganz anders. Das ist ja gar nicht 5 Tage die Woche, jeden Tag 10 Stunden Vollgas ackern und am Ende 2 Tage Zeit haben, sondern ey, ich habe abends ein Leben. Und gerade auch, wenn Menschen, glaube ich, in einer Partnerschaft leben und so, hat zum Beispiel, nehmen wir mal einfach die Partnerin jetzt, die vielleicht abends dann frei hatte, hat dann gemerkt, da tut ihm aber auch ganz gut, ne? Möchtest du nicht mal was anderes machen? Und das ist wirklich, es ist krass, weil es ist einfach so und die ganzen Menschen in dieser Altersgruppe im Kochberuf, ich mach's mal spezifisch auf dem Kochberuf, das ist bestimmt in anderen Branchen auch sehr stark so, die haben sich einfach verzogen in andere Bereiche, wo sie halt nicht so viel arbeiten müssen und teilweise vielleicht sogar das gleiche oder mehr verdienen.
Ja.
Ist einfach so.
Ja. Ja, Work-Life-Balance, großes Thema.
Total.
Woran erkennst du, dass jemand, der da irgendwie mit 17 oder 16 vor dir steht, dass der gut ist?
Das zeigt sich ganz, ganz schnell mittlerweile. Es ist fast schon so, als könnte man die Leute lesen. Ne? Das ist schon echt krass. Also du kannst, wir geben den Leuten immer eine Chance, auch muss ich sagen. Also wir geben ganz oft eine Chance auch, dass derjenige sich auch vorstellen kann und auch mal Probearbeiten kann, weil man merkt ganz schnell so, er kann es vergessen. So, das wird einfach nichts. Der passt nicht von dieser Aura. Ne, das ist ja ein Riesenthema, dass alle, die jetzt zum Beispiel bei mir, ich sehe es immer im Kochteam, im Serviceteam ist auch so, aber im Kochteam ist es, sag ich mal, von diesem Thema Kreativität und sag ich mal, dieses, das merkst du einfach, dass die sind wie so eine Gemeinschaft. Also Service und Küche, wir müssen das eigentlich zusammennehmen. Das ist so eine Gemeinschaftsgruppe und du merkst mittlerweile sofort, ob da jetzt jemand reinpasst ob nicht. Und früher hat man das ganz oft gemacht, dass man diese Leute trotzdem reingenommen hat. Und das hat sich dann ganz oft bewahrheitet, dass entweder die Leute nicht mitziehen, dass gar nicht, dass sie fachlich einfach nicht, sag ich mal, bestehen können. Das heißt, sie haben einfach nicht die Möglichkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen. Ist ja auch schlimm. Ne? Das heißt quasi, ja, also dass du gibst jemandem die Chance und weißt eigentlich schon vorher, das wird sowieso nichts und dann macht derjenige und versucht und will auch, aber kann gar nicht. Und du kannst ihm auch nicht beibringen.
Das heißt, jetzt sortierst du da früher aus oder was ist dein Learning daraus?
Ja, Also manchmal kann man natürlich auch nicht anders.
Um die Enttäuschung zu
ersparen? Man braucht ja auch manchmal Leute einfach, die jetzt einen Übergang schaffen. Man muss das auch so ein bisschen taktisch, praktisch aussehen, weil ohne arbeitende Menschen in so einem Betrieb funktioniert das Ganze ja auch nicht. Du brauchst also Leute. Aber es ist natürlich viel, viel besser dann auch, und das haben wir jetzt schon gemerkt, lieber zu warten, bis die richtigen kommen und die dann einzustellen, die dann aber auch ins Team passen, die dann auch, ja, mitziehen und auch potenziell Leistung bringen. Keiner ist am Anfang perfekt. Man muss sich auch erstmal reinfühlen in so eine Küche.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja sicherlich auch manchmal Spätzünder, ne? Also die dann eine 3+ in der Ausbildung hatten und dann aber trotzdem irgendwie später durchziehen oder so, ne? Also gerade bei Jungs ist mein Eindruck, sind die ja manchmal so
noch so ein bisschen verspielt,
genau,
so. Bisschen verspielt, also ein bisschen Matchbox, ein bisschen dies, das und dann irgendwann wird dann richtig was draus.
Weiß ich nicht, also ist ja die Frage, ob es da auch schon Überraschungen gegeben hat oder ob man dann doch, auch gerade auch mit der Zeit, dann schon den richtigen...
Ja. Gab schon einige, wo man das eigentlich gedacht hat, so, das wird nichts und dann hat sich's doch irgendwie entwickelt. Aber der Punkt muss halt auch irgendwann kommen, ne?
Lass mal über Sterneküche sprechen. Du hast eben schon gesagt, 2016 bist du ins Kranhaus gezogen. Du bist 2010 hast du das Ochs und Klee eröffnet in diesem Miniladen in der Neustadt Süd. 2015 gab es den ersten Stern und dann 2019, also 3 Jahre nach dem Umzug, den zweiten Stern. Jetzt muss man ja zum Thema Zwei-Sterne-Restaurant sagen, wenn es so einfach wäre, gäbe es mehrere, die ihn hätten. Kann man sagen, worin sich der zweite Stern qualitativ vom ersten Stern unterscheidet? Lässt sich das irgendwie auf eine Formel bringen?
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Es gibt keine Kriterien in dem Sinne dafür. Das heißt, dass es, wenn du keine Kriterien kennst und sie nicht benennen kannst, weil sie niemand aufgeschrieben hat, weil es nur einen gibt, der das entscheidet. Und das ist der Michelin selber. Und ich glaube, das ist immer wieder, deswegen erkläre ich es auch ganz kurz, interessant, weil ich das oft gefragt werde, auch mit dem Michelin-Stern. Ne? Und es ist tatsächlich so, es gibt ja 3. 1, 2 und 3. Und wie gesagt, der erste Stern ist natürlich so ein Ding, das ist
gutes Handwerk.
Es ist ein sehr, sehr gutes Handwerk, es ist kreativ, es ist eine gleichbleibend gute Qualität. Da ist schnell so, dass das heutzutage gesagt wird, ja, das ist ein Stern. Und bei 2 Sternen ist schon so, dass man braucht schon so eine Art Stilistik auch und man muss auch erkennen, da fängt es auch an, wo es schwierig wird, wo ist jetzt der Unterschied genau zwischen 1 und 2 Sternen? Und diese Eigenständigkeit und diese auch etwas mehr, sag ich mal, reingeben, ist halt schon, das ist schon sichtbar. Man kann den Aufwand schon erkennen, ne? Aber es ist auch ganz oft so, dass sehr, sehr hoher Aufwand bei 1-Sterne-Restaurants betrieben wird und es dann trotzdem nicht zum zweiten kommt.
Und man fragt sich, warum.
Und das ist so verwirrend. Und das ist auch so, dass das Schlimme natürlich auch, wenn zum Beispiel Menschen an einem, also 1 Stern haben, Köche, und dann auf den zweiten wollen. Man kann es irgendwie nicht erzwingen. Man kann irgendwie nur weitermachen. Das war das, was ich früher auch gemerkt habe. Also natürlich, wir haben den 1. Stern ja bekommen. Da waren wir noch in der Richard-Wagner-Straße. Das ist so ein ganz kleines Restaurant, was ja eigentlich auch so ein bisschen abgetreten war irgendwie. Ja, ich habe da auf einem 6-Stellen Gasherd gekocht, wo 3 Stellen funktioniert haben, ja, über Jahre. Funktioniert trotzdem irgendwie, ne? Und natürlich sind wir dann ins Kranhaus gezogen und dann hast du natürlich schon mal so ein ganz anderes Ding. Und wir haben so, auch muss ich auch sagen, uns auch sehr, sehr ins Zeug gelegt für das neue Menü. Das haben wir vorher schon getestet. und haben das dann mitgenommen und haben dann am ersten Tag, also bei uns war ja der Tester war ja am zweiten Tag da.
Ja, irre Geschichte. Ja. Zweiter Tag nach der Eröffnung ist auch brutal, ne?
Ja, und der erste Tag, da waren wir ja gar nicht auf, das ist ja der Witz, weil wir es nicht geschafft haben, fertig zu werden. Das heißt, wir mussten allen absagen und der Tester hat aber Gott sei Dank für den zweiten Tag reserviert. Und wir mussten unbedingt getestet werden, weil in dieser Periode, sag ich mal, war es wichtig, dass der Michelin noch einmal das neue Restaurant testet, um nicht blind zu sagen, das ist jetzt wirklich auch wieder ein Stern wert. Und dann haben wir Gott sei Dank dann 2017 unseren Stern behalten oder beziehungsweise ihn wiederbekommen, auch dann für im Kranhaus. Ja.
Was ist mit dem, also ich glaube, jetzt werden ja bald auch wieder die Michelin-Sterne vergeben, oder?
Mhm.
So ist das immer ein fester Termin? Mitte Juni,
ne? Ist immer anders.
Ja, okay. Ja, aber so ungefähr um den Dreh, ne?
Ja.
Also du hast den ja jetzt seit 2019 und immer behalten. Ist dir dann trotzdem immer so ein bisschen bange, dass du irgendwie denkst, ach, vielleicht denkt der Tester jetzt, ist doch nur ein Stern? Oder ist man da schon dann irgendwann mal relativ sicher, dass das wohl klappt und die Frage ist dann eher, geht's noch weiter nach oben?
Ja, ich glaube, das ist eher das, worüber wir reden.
Mhm.
Weil ich weiß ja, was wir bis 2019 gekocht haben und was wir jetzt kochen. Und da liegen tatsächlich Welten dazwischen. Und wenn ich das selber schon sage, ja, mit meiner selbstbewussten Art, dann heißt das quasi, dass ich natürlich auch daran glaube und dass ich auch weiß, dass wir zwischen 2 und 3 Sternen einfach stehen. Weil wir auch alles dafür tun die ganze Zeit. Ist ja nicht so, als würden wir uns zurücklehnen und dann die ganze Zeit entspannen und sagen, wir ruhen uns hier auf den 2 Sternen aus. Sondern wir geben halt Vollgas und wie gesagt, du kannst es nicht erzwingen. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich stelle die Küche jetzt auf 3 Sterne um. Das geht einfach nicht. Du musst dich weiterentwickeln, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann kann ich dir trotzdem nicht sagen, ob wir in diesem Jahr, nächstes Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren 3 Sterne haben. Vielleicht werden wir sie nie erreichen. Dann ist das so.
Aber das ist schon der Anspruch.
Der Anspruch ist definitiv besser zu werden, ja. Mhm. Und dementsprechend auch diese 3 Sterne irgendwann zu erreichen, weil man einfach sagt, vielleicht auch, okay, hier komme ich einfach nicht weiter. Also wir kriegen natürlich auch super viel Feedback darüber, dass viele auch bei uns den 3. Stern sehen. Ich kann das natürlich auch selber vergleichen, weil ich in vielen 3-Sterne-Restaurants auch gegessen habe. Aber selber sieht man seine Küche und das, was man, glaube ich, macht, auch immer wieder anders. Das ist so wie, weißt du, wenn man selber kocht, schmeckt es nicht so gut, wenn es die anderen machen, weißt du? Also für einen selber, weißt du? Also es schmeckt auch gut, aber es ist irgendwie anders, ne? Ja. Es ist anders. Es ist wie seine Stimme zu hören, wenn man das nicht, ne? Wenn man das nicht gewohnt ist, zum Beispiel, ne?
Ah, guter Vergleich,
ja. Ne, ist ja so, ne? Wenn manche Menschen, die nie ihre Stimme selber hören, die finden das total strange.
Ja, obwohl das objektiv eine nette Stimme ist, so, ne? Aber man denkt dann selber irgendwie
man
so,
denkt so
irgendwie
das
weird.
Bin ich?
Ja.
Oh. Und man braucht erst, glaube ich, ein paar Anläufe, bis man das versteht, wie man eigentlich klingt. Und das ist das Gleiche dort auch mit der Küche. Wie gesagt, für uns ist eher das Ziel nach oben, mehr Experience schaffen, mehr besser im Service zu werden, bessere Produkte, bessere Gerichte. Ja, ständig einfach sich zu verbessern. Ja, das ist wie ein Sport. Das geht auch nicht jeden Tag auf 1000%. Es gibt Phasen.
Wo man 3 Monate nicht joggen geht? Im Restaurant?
Ja, sag mal, also man braucht immer so ein leichtes Joggen. Muss immer so im leichten Joggmodus sein. Aber die Frage ist, wie viel Sprints kannst du machen? Und wie lange halten die? Dafür brauchst du viel, viel Training. Dafür brauchst du viel Motivation. Dafür brauchst du viel, so visionäre Kraft, um auch wieder vielleicht auch solche Aussagen wie jetzt zu tätigen. Wir stehen zwischen 2 und 3 Sternen. Das würde ich ja jetzt nicht machen, wenn ich jetzt nicht daran glauben würde. Sonst mache ich mich ja lächerlich. Ja, aber das ist ja auch das Interessante, dass es halt nicht so das eigentliche Ziel sein darf, weißt du? Ist klar, es ist wichtig, Ziele zu haben. Es ist auch super toll, wenn man irgendwann mal 3 Sterne hätte, es wäre wahnsinnig toll. Aber in erster Linie, sage ich mal, ist ein Restaurant ja nicht dafür da, dass ich jetzt sage, ich bin der Geilste und ich habe 3 Sterne, juhu, ich war was auch immer oder 2 oder was auch immer. Sondern es geht ja um die Gäste. So, das ist deswegen, warum man es ja eigentlich macht und nicht, dass ich dann irgendwann sagen kann, ich habe 3 Sterne, dafür betreibe ich ja nicht so ein Restaurant, das macht ja gar keinen Sinn. Sondern es geht ja darum, dass Gäste, die, sag ich mal, sich, ja, die ein ganz besonderes Erlebnis haben wollen, und ich rede jetzt vielleicht nicht mal nur von uns, sondern einfach auch generell, wenn Leute etwas mehr wollen als nur essen gehen, Ne, das ist ja, da fängt es ja schon an. Das heißt, es kann ja auch ein Restaurant sein, was nicht besternt ist, aber was vielleicht irgendwie bestimmte Eigenschaften hat, die jetzt nicht nur darauf hindeuten, dass du einen Tisch, einen Stuhl, eine Gabel, ein Messer und danach einen Schnitzel auf dem Teller hast und danach 20 Minuten wieder nach Hause gehst, sondern vielleicht ist das irgendwas anderes, was dir irgendwie so gut gefällt, was dir so eine, ich sag's einfach mal, Experience bietet. Ist es vielleicht doch mehr noch die Atmosphäre in dem Restaurant? Vielleicht haben die irgendwas wirklich Besonderes auf der Karte? Vielleicht sind die spezialisiert in den Getränken? Vielleicht gibt's tolle Cocktails oder gibt's eine spezielle Weinkarte? Vielleicht ist der Service besonders zuvorkommend und vielleicht, um dann weiterzugehen, stimmen auch noch alle Sachen irgendwie noch mehr überein. Es gibt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich glaube, was heutzutage wirklich vielen Leuten wichtig ist, wenn sie so ein spezielles Restaurant besuchen, dann wollen sie gerne auch dieses Erlebnis einfach genießen und möchten auch gerne in diese Welt abtauchen, ohne dabei gestört zu werden. Und das ist nun mal das, was wir machen. Wir wollen keine Störfaktoren einbauen, sondern wir wollen das Erlebnis so smooth und so angenehm wie möglich gestalten. Und da musst du halt auch diese Attitude von diesem Ego-Trip auch musst du ablegen. Weil du machst das nicht für dich und sagst dann, ich bin hier der geile Kellner in diesem geilen Restaurant, das 2 Sterne, also bin ich total geil und du bist hier nur der Gast. Sondern es ist halt genau umgekehrt. Der Gast kommt und er muss dieses Gefühl haben von, wow, das habe ich noch nicht erlebt. Leute, die so nah irgendwie dran sind, aber doch irgendwie die gewisse Feinfühligkeit für diese Distanz haben, mich durch den Abend führen. Das Essen, sag ich mal, ist auf einem ganz anderen Niveau, so dass auch der beste Hobbykoch nicht mehr mitkommt. Ja. Und dann fängt, glaube ich, so dieser Moment an, wo Leute auch sagen, okay, das ist auch das Geld wert, was wir auch dafür nehmen müssen, um dieses Erlebnis auch den Leuten auch zu präsentieren.
Jetzt mal angenommen, Bimmelimmelim, es würde irgendwie morgen jemand anrufen, der eine fette Hotelkette hätte und sagen würde, Gottschlich, ich will dich und niemand anderen für mein neues super mega Hotel in dem Restaurant und da kriegst du auf jeden Fall auch 3 Sterne, weil du kriegst so viel Geld, wie du willst. Wäre das attraktiv für dich oder sagst du jetzt so, nee, ich muss mein eigener Chef sein, ich kann da nicht mehr hin zurück?
Das, was, sag ich mal, ich mir irgendwann zur Aufgabe genommen habe, also die Vision hinter dem Ochs und Klee, das bestmögliche Erlebnis für Gäste zu schaffen, das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das wird auch, glaube ich, nie 100% abgeschlossen sein, weil dann würde man irgendwann sagen, okay, jetzt haben wir es ja und jetzt, dann geht's nach unten. Das darf natürlich nicht passieren, aber wir sind noch nicht ganz da. Das heißt, es wurde sehr viel, deswegen, ne, es wurde sehr viel investiert, es wurde sehr viel von meiner Seite aus reinvestiert, es wurden sehr viele Opfer gebracht, sage ich mal, dafür, dass das jetzt da ist, wo es ist. Und dementsprechend würde ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, wenn jetzt irgendein Lockruf kommt von irgendwoher. Da müssen ganz, ganz bestimmte Parameter auch passen.
Ich will so nicht mehr leben mit so viel Angst, Stress und Druck. Das hat Mossonier als Begründung gesagt, als er die Sterne bewusst abgegeben hat. Das hat auch, glaube ich, echt ein großes Echo hervorgerufen, auch in der Branche insgesamt, weil natürlich dieses Thema Angst oder auch Druck, das Wort hast du ja jetzt eben auch schon ganz oft benutzt, natürlich ein riesengroßes ist. Wie ist das mit dem Verhältnis zwischen Druck, Stress und dann auch Ängsten bei dir? Also gab es schon richtig psychische Krisen auch? Wo du gedacht hast, was mache ich hier?
Definitiv gab es die, ja. Also die gab es immer zwischendurch, aber die gab es vor allen Dingen während Corona. Da hatte ich eine sehr, sehr große Krise und habe mich hinterfragt, okay, kann das überhaupt nochmal irgendwas werden? Und dann war ich natürlich wie ganz viele Menschen, da möchte ich mich natürlich gleichsetzen mit diesem, ich muss mich jetzt mit mir selber beschäftigen und dann hinterfragt man sich auf einmal, ist das das Richtige noch in meinem Leben? Ist das, deswegen ist ja das, was auch so dieses Paradoxum an Corona ist, hat sehr, sehr viel kaputt gemacht, aber es hat auch sehr, sehr viel offengelegt, sag ich mal. Ja, sei es, also ich finde eher persönlich in ganz vielen Teilen, bei vielen Menschen, bei mir auch. Und da war ich die Frage, kann ich da überhaupt noch bestehen? Kann ich das überhaupt weiterführen? Wird das überhaupt jemals wieder, komme ich wieder on track? Und ich habe mich dann entschieden, weiterzumachen. Und deswegen habe ich auch das Restaurant komplett umgebaut und habe dann dieses neue Konzept Experience Taste angefangen, was mich natürlich sehr, sehr viel Energie und sehr viel Geld gekostet hat, auch im Endeffekt das überhaupt zu realisieren. Und da kommt auf einmal die Angst und der Stress, weil du musst das Geld ja auch wieder reinholen. Und wenn du dann wie in Corona oder wie nach Corona, post-Corona, erstmal eine fast eineinhalb bis zweijährige Anlaufphase brauchst, damit die Menschen wieder auf einem normalen Niveau sich verhalten, sage ich jetzt einfach mal, essen gehen.
Sprich, kommen.
Kommen, ja. Essen gehen, in Gruppen kommen, was auch immer, Firmen wieder aktiv sind und so weiter. Das war eine sehr, sehr lange Durststrecke und da war sehr, sehr viel, das war sehr, ich kann es gar nicht beschreiben, es war Horror.
Wenn wir sozusagen von Corona dann null Tiefpunkt zu 100 sind, wo steht man jetzt? Weil ich sag mal so, Corona ist jetzt maybe vorbei, aber harte Wirtschaftskrise etc.
Die nächste Krise ist schon wieder da, hey.
Ja. Das merkt man ja mutmaßlich in einem Restaurant, das jetzt auch nicht total billig ist. Das merken sogar andere Restaurants natürlich total. Genauso, ne?
Ja, es ist höchst dramatisch natürlich.
Wo merkt man es besonders? Weihnachtsfeiern oder was schlägt, also woran fällt es dir besonders auf?
Ja, also ich spreche jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr für die Allgemeinheit, dass man einfach merkt, was ist mir gerade wichtig und wofür gebe ich mein Geld aus? Ich glaube, ganz oft wurde das so ein bisschen unbewusst hineingelebt, sag ich mal, wo man auch immer gedacht hat, ja, das passt schon alles, mein Job ist sicher, die Preise sind stabil und auf einmal ist das nicht mehr so. Weil selbst während Corona waren ja die Preise noch stabil, sag ich mal, ne? Und man hatte auf einmal so, viele Leute haben ja auch Geld zuhauf ausgegeben. Ach, da machen wir hier einen Wintergarten neu oder
kaufen wir ein neues Auto. Sind ja nicht in Urlaub gefahren, ne? Ja. Genau.
Oder wie ich, ja. Ich baue mal das Restaurant um. Jetzt merkst du auf einmal, dass Menschen immer mehr selektieren, wofür sie ihr Geld ausgeben. Ich glaube, da ist immer noch eine Menge Geld bei den Leuten, sag ich mal, die es entweder auch grundsätzlich haben oder die auch gut verdienen. Aber auch bei denen ist es so, dass sie trotzdem schauen, okay, es kriselt. Das heißt, ich bin nicht ganz sicher, deswegen bin ich auch nicht so losgelöst und deswegen muss ich darauf achten, was tue ich jetzt? Kaufe ich jetzt dies? Kaufe ich jetzt jenes? Muss das sein? Dementsprechend ist die Gastronomie trotzdem immer noch in diesem Krisenmodus. Obwohl man das einfach nicht gerne sagen will, weil das so einen Schein irgendwie hat. Alles hat immer so diesen Schein von, oh ja, das läuft ja alles. Ne?
Man will nicht sagen, dass es schlecht läuft, weil man Angst hat, dass auf einen selber zurückfällt irgendwie.
Wie geht's dir? Oh, ja, gut, ganz gut. Ja, und eigentlich denkst du dir so, mir geht's überhaupt nicht gut. Ja, ne, also kein, du wirst ja, lass es 0,02% sein, die dir sagen, ach du, heute geht's mir eigentlich gar nicht so gut. Hört man eigentlich nie. Ja? Das ist wie so, hey, how are you? Oh, I'm fine, and you? Bla, bla, bla. Dieser Moment ist, glaube ich, gekommen, wo man ja auch, wir haben es ja letztens auch gelesen, noch mit Insolvenzen und sowas. Ne? Es ist einfach gerade sehr, sehr hart. Ist, glaube ich, für viele Gastronomen sehr schwierig. Man muss einfach sich da durchkämpfen. Das ist das Einzige, was ich jetzt sowieso, gib mal doch mal einen Tipp, wie kann man denn das Ganze überstehen? Man muss sich da durchkämpfen, man muss versuchen, glaube ich, sich abzusetzen von den anderen, das ist ein ganz großer Punkt. Und wie du schon gesagt hattest, gerade die auch, die so im Mittelfeld sind, da wird's, glaube ich, da ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil die Leute halt entweder sagen, oh, wenn, dann gehen wir jetzt mal richtig auf die Kacke hauen, ne? Dann gehen wir mal richtig hier ins Sternerestaurant. Da sind wir dann wieder zur Stelle. Oder halt so, komm, wir gehen heute mal Thai essen für, mittlerweile, ich hätte jetzt fast 10 Euro gesagt, das wäre ein Witz gewesen, für 16,99. Da hat sich auch schon was getan, da müsst ihr auch schon überlegen, mache ich mir jetzt einen Teller Nudeln oder gehe ich jetzt Thai essen, weil das ist einfach nicht mehr für 6,99 €. Es ist einfach nicht mehr so.
Aber dieser Satz, den der Moussonier gesagt hat, kannst du dir vorstellen, dass du den in 10, 12, 15 Jahren, vielleicht auch 20 Jahren genauso sagst und dann irgendwie sagst, ich mache jetzt eine Strandbude in XY auf. Also ist das für dich schon so am Horizont oder sagst du, ja, nee, also will ich noch lange nicht.
Nee. Das hat aber der liebe Herr Moussonier wahrscheinlich auch gesagt, sag ich mal, wir reden jetzt von, bald feiern wir 15-Jähriges, machen eine große Party am 28.09. diesen Jahres. 15 Jahre Ochsenklee, da sagt man noch, nee. Ruhestand, das kommen wir nicht in Frage. Natürlich nicht gerade, sondern das ist noch ganz weit weg. Sondern da gibt's noch eher so so viel zu tun, so viel zu erreichen, zu so viel auch was noch nicht umgesetzt ist, was man gerne noch machen möchte. Und da denke ich überhaupt nicht daran, so dass ich jetzt sage, ach, das ist mir alles zu viel. Jetzt gebe ich das Ganze auf. hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man immer mehr, glaube ich, umso mehr man über so Sachen mal auch nachdenkt, ist ja nicht so, als würde man nicht über Sachen nachdenken. Du hast bestimmt auch schon mal darüber nachgedacht, habe ich jetzt hier noch Bock darauf, das zu machen? Vielleicht mache ich mal was ganz anderes, ja? Und dann denkst du dir so, naja, ist schon eigentlich doch ganz geil, ich bleib lieber hier. Das ist ja wohl noch erlaubt und das ist auch wichtig, glaube ich. Es ist nicht schlimm, wenn man so dahin lebt, weißt du, und gar nicht hinterfragt und nach so 30 Jahren denkst du dir so, habe ich mal früher drüber nachgedacht.
Also wenn man sich immer wieder dann noch aktiv dafür entscheidet, dass man genau da richtig ist.
Genau, und immer wieder das festigt auch, wo man eigentlich hin will.
Bevor wir über das sprechen, wo du jetzt auch dann mal was anderes gemacht hast, wirklich im Vergleich zu deinem Kölner Business, noch eine Frage. Du hast ja auch von Opfern gesprochen. Was bereust du besonders, dem Erfolg als Zwei-Sterne-Mann geopfert zu haben?
Ich bereue, glaube ich, gar nichts. Das ist, glaube ich, erstmal die erste grundsätzliche Aussage, deswegen auch die lange Pause. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Ich bereue eigentlich gar nichts, weißt du, weil ich will jetzt nicht sagen, der Weg ist vorherbestimmt, ja, aber meine Vision und mein Traum, ein Restaurant zu besitzen und damit nicht mal irgendwas zu erreichen, sondern einfach dieses Grundsätzliche, das ist mir einfach, das ist wie ein Implantat, weißt du, das kannst du, aber das ist nicht rausoperierbar, sonst fällt es zusammen. Das ist mit dem Körper verbunden, weißt du? Und diese Idee und diese Vision. Ansonsten, bis nicht dieser Punkt gekommen ist, wo ich selber sage, das ist für mich abgeschlossen. Das ist das, worauf eben hingedeutet hast.
Die Strandbude.
Dass man die Strandbude irgendwann dann sagt, ist jetzt mein neues Ziel. Solange das nicht kommt und solange ich noch weiß, das ist der richtige Weg, solange bereue ich gar nichts und gebe das auch nicht auf.
Lass uns über Rom sprechen. Sein Kochbuch ist ja nicht nur ein Kochbuch. Es steht immer Kochbuch. Nein, es ist ein Koch- und ein Reisebuch. Mhm. Grazie Roma, das ist hier im Dumont Buchverlag erschienen, also im gleichen Unternehmen, in dem auch der Kölner Stadtanzeiger zu Hause ist, um das mal transparent zu machen, weil ich es jetzt auch im gleichen Atemzug unbedingt loben will, dieses Buch. Also, zwei Dinge vereint es. Erstens italienische Rezepte, 30 Stück, glaube ich, und zwar solche, die man wirklich nachkochen kann. Also auch, wenn man nicht Daniel Gottschlich ist, sondern zum Beispiel Sarah Brasak. Und das Buch ist auch ein Reisebericht, denn du warst als erster Koch für 6 Wochen in der Villa Massimo in Rom eingeladen.
Sieben.
Wo bis zu deinem Auftauchen kein Koch irgendwie rumgeschwirrt ist, sondern nur KünstlerInnen, MusikerInnen, AutorInnen Stipendien erhalten haben. Und das steht, glaube ich, tatsächlich so auch in dem Introtext zu deinem Buch, dass das ja auch eine Auszeit aus dem Hamsterrad der Sternegastronomie war, da mal so ein bisschen rauszugehen. Wie war es denn so außerhalb von diesem Hamsterrad?
Genau, also ich glaube, es ist eher das Hamsterrad des Lebens. War nicht speziell jetzt auf, ich brauche jetzt Urlaub vom Restaurant, sondern es ging eher darum, es ging gar nicht um das Hamsterrad verlassen, sondern es ging eher darum zu sagen, ich nehme diese Aufgabe Villa Massimo an. Ne? Oder ich nehme das an, dass mir das quasi hingelegt wird und sagt, hier, probier das mal aus. Das ist eine einmalige Chance, die gibt's auch nicht nochmal. Die kannst du jetzt machen oder du lässt es. Ich habe gesagt, ich will das machen. Ich spüre diesen innerlichen Auftrag dahinter, dass ich das machen sollte. Und dann habe ich das alles so organisiert, dass das mit den Mitarbeitern funktioniert. Und die haben mir den Rücken natürlich freigehalten in dieser Zeit. Ich war jetzt auch nicht 7 Wochen die ganze Zeit weg. Es gab die ganze Zeit irgendwelche Veranstaltungen. Ich war auch immer wieder zugegen und habe natürlich auch mit Mitarbeitern kommuniziert die ganze Zeit. Es ist nicht so dieses...
War jetzt kein Urlaub, ne?
Nee, genau. Deswegen, also ja. es war tatsächlich überhaupt kein Urlaub. Also es klingt sehr romantisch und schön. Aber es war sehr, sehr anstrengend, aber anders anstrengend. Es war anstrengend, diese Situation eher, sag ich mal, anzunehmen und auszuhalten. Das klingt für jemanden, der das von außen jetzt hört, wahrscheinlich irgendwie komisch. Aber wenn du so in deiner Identität gefangen bist, als Koch, als Sternekoch oder was auch immer, oder auch Besitzer eines Restaurants oder Gastronom, das ist sehr schwierig, nach so vielen Jahren da rauszukommen.
Also da loszulassen, ein Stück, um dann woanders den Kopf frei zu haben?
Ja, also ich hätte mir jetzt im Leben, also wirklich mit der Pistole am Kopf, hätte ich nicht 7 Wochen freigemacht. Oder hätte gesagt, so, jetzt gehe ich erstmal auf diese Schellen und leg mich erstmal in den Sand. Sondern das war eine große Aufgabe dort. Weil für mich war das auch wichtig, diesen Sinn dahinter auch zu erkennen. Und für mich war das nicht nur, ich hänge jetzt ein bisschen in Rom ab und gieße ein bisschen
über die Märkte bummeln, ja.
Sondern es war halt schon irgendwie so ein bisschen so ein Selbstfindungstrip, der mich sehr geprägt hat jetzt auch für die nächste Zeit. Und aus dem halt auch dieses Buch entstanden ist, wo du schon sagtest, was sehr, sehr wenig eigentlich, sag ich mal, mit dem Kochen zu tun hat, sondern mehr mit einer Art, ein Reisebericht wäre auch noch ein bisschen zu flach. Es ist irgendwie sowas, aber es ist, glaube ich, auch, man kann schon, glaube ich, ziemlich tief reinschauen, was ich mir so dabei gedacht habe und wie ich so die Situation in der Villa Massimo zu sein erlebe.
Es gibt ja unterschiedliche Formen des Reiseberichts. Zum einen natürlich, klar, man fährt woanders hin, aber es ist natürlich auch ein bisschen deine innere Reise. Und insofern finde ich es trotzdem noch zutreffend. Es ist ja erstmal die totale Ehre, da als erster Koch überhaupt antanzen zu dürfen, weil sich ja natürlich immer die Frage stellt, klar, ne, also auch bei KünstlerInnen ist ja gutes Handwerk sozusagen eine Voraussetzung in der Regel. Und dann ist ja die Frage so, wann wird aus gutem Handwerk Kunst? Und diese Frage stellt sich dann ja bei jemandem, der als Koch da eingeladen ist, sowieso nochmal neu. Hast du dich denn vorher als Künstler gesehen? Oder ist das erst seit Rom, dass du sagst, ja klar, bin ich Künstler, was denn sonst? Ich bin nicht Koch, ich bin Künstler oder ich bin beides.
Ich war vorher auch schon Künstler, aber dieses Bewusstsein dahinter, dass man es einfach auch wirklich ist und es auch selber fühlt, da ist nochmal eine Diskrepanz einfach, ne? Da ist nochmal viel dazwischen. Bin ich nicht nur einfach ein Handwerker und koche, aber ich bin ja ganz automatisch schon Künstler, wenn ich Musik mache. Das heißt, es ist Kunst, es ist ja nicht nur ein Handwerk. Aber fühlt man das auch wirklich in Gänze? Auch darf man sich so selber auch bezeichnen? Und da habe ich rausgefunden, natürlich, dass ich allgegenwärtig mit Kunst in Berührung stehe. Und zwar auch in den Momenten, wo man einfach vielleicht auch in diesem Alltag lebt. Und da geht es darum, auch den Künstler immer wieder zu erkennen und auch sich selber das auch, es geht jetzt nicht um Einreden, aber das auch zu leben und kreativ zu sein, die Kunst zu erkennen. Und auch ein ganz großer Punkt für mich war, mehr Musik wieder in meinem Leben zuzulassen, weil das ist genauso eine Bestimmung wie Gastronom und Koch zu sein. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, das auszuleben. Und das habe ich entdeckt wieder für mich. Also ich habe vorher auch schon immer wieder in Bands gespielt, auch Schlagzeug gespielt. Aber da habe ich das Singen wieder entdeckt, dass ich das unbedingt machen will. Und jetzt habe ich meine eigene Band.
Okay, ja, wow. Also das ist dann der Ausgleich oder das Gegengewicht oder das Yin und Yang vielleicht? Oder wie kann man das beschreiben?
Ja.
Okay, dann musst du das Ochsenklee vielleicht irgendwann mal dran geben, nicht für die Strandbude, sondern eben für die Showbühnen dieser Welt. Weil ich meine, es ist ja alles irgendwie zeitlich auch eine Limitierung. Du hast auch nur 24 Stunden am Tag, korrekt?
Ja, aber ich habe das jetzt gerade wieder gesehen. Ich fand das so beeindruckend bei Björn Franzen. Das ist ein Koch, du kennst den?
TV-Koch, ja, oder?
Björn Franzen?
Nee.
Er ist ein Schwede.
Nee, dann kenne ich ihn nicht. Nee. Ich habe den mit dem anderen Björn, wie heißt denn der?
Swanson.
Nee, ich glaube, also nee, okay, erzähl du weiter.
Ja, also.
Skandinavischer Koch, habe ich das gerade richtig verstanden?
Genau. Und der hat irgendwann 2015 hat er sich mal ausgekoppelt. Irgendwie, der hat vorher mit einem Kollegen irgendwie ein Restaurant gehabt. Die haben, glaube ich, gerade mal einen Stern gehabt. Und hat über die letzten Jahre 3 Sterne erkocht. Das Restaurant ist auch Franzen. Dann hat er noch andere Restaurants gehabt, aber der hat dann noch ein großes Restaurant, das heißt Zen, das ist in Singapur, glaube ich. Das hat auch wieder 3 Sterne geschafft. Und jetzt hat er eins in Dubai gehabt. Das hat auf 1, 2 und wieder 3 Sterne. Das ist der einzige Stockkoch, der 3 Sterne-Restaurants führt. Und wenn du das vorstellst, was theoretisch möglich ist, der Mann kann auch nicht in allen 3 Sterne-Restaurants gleichzeitig sein, ja? Gordon Ramsay mit seinem 3 Sterne-Restaurant ist in seinen anderen 20 Outlets auch nicht zugegen. Das ist das große Ziel, weißt du? Aber das, dafür musst du einfach alles geben. So, das schafft man einfach nicht so, ja. Und es gibt die wenigsten natürlich, die so ein Restaurant-Imperium sich aufbauen können, weil es einfach utopisch schwierig ist, überhaupt auf dieses Level zu kommen. Braucht man jetzt 3 Sterne dazu? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das hat ihnen sehr, sehr viel geholfen, auf diese 3 Sterne gekommen zu sein, um dann diese anderen Restaurants aufzubauen. Und dann bist du natürlich auf einmal in so einer Situation, da stellt sich die Frage gar nicht mehr, bin ich jetzt da, bin ich nicht da? Du führst dann Unternehmen und diese Kreativität, die wird natürlich auf ein ganz anderes Level gehoben. Du hast Test-Kitchens und sowas, wo das alles ausgearbeitet wird und dann in die einzelnen Outlets gegeben wird. Wir reden hier von so einer Superlative. Und ich glaube, wenn Björn Franzen gerne mal zwischendurch Musik machen würde und gerne irgendwo auftreten würde, würde das keine Sau interessieren. Also ja. In den Restaurants, ja. Ne? Weil er ja. Sowieso nicht da ist mhm. und nicht da sein muss. Mhm. Aber natürlich offensichtlich lebt dieser Mann das 150.000%. Und ich würde auch nicht die Gastronomie an den Nagel hängen für die Musik und umgekehrt auch nicht.
Mhm. Okay. Ja, wenn das natürlich die Messlatte ist, dann ist da natürlich noch
Da ist
noch
Luft.
Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft.
Da
ja.
haben wir noch ein bisschen was oben zu...
Ja, um vom Club Volta dann zu Rock am Ring und weiterzukommen. Ich könnte jetzt mit dir noch ungefähr 10 Stunden über Rom sprechen, weil wir haben jetzt natürlich noch überhaupt nicht irgendwie thematisiert, was du in Rom kulinarisch gelernt hast, was du von den KünstlerInnen in der Villa Massimo gelernt hast und überhaupt, was du den Menschen hier, die zuhören, noch mitgeben kannst im Sinne von italienischer Küche und gut kochen. Wir müssen nur leider langsam zum Abschluss kommen. Das heißt, ich muss schon mal die Einladung aussprechen für den nächsten Podcast-Besuch. Ich würde aber ganz kurz noch über Köln sprechen, weil der Podcast heißt Talk mit K und da kommen wir nicht umhin, das auch noch kurz zu streifen. Und vielleicht, um die Tangente von Rom nach Köln zu schlagen, wo gehst du hin in Köln, wenn du kochen willst wie in Italien? Also zum Einkaufen. Was würdest du empfehlen?
Das Mare Atlantico, das ist ja direkt bei uns um die Ecke. Das sind eigentlich Griechen. Mhm. Aber da gibt es sehr viele mediterrane Lebensmittel.
Ja.
Also sehr, da kannst du super einkaufen. Mhm. Also es ist so, das vom Fisch her ist es super gut. Die haben so eine Riesentheke mit Käse und Aufschnitt. Echt super, super Gemüse. Also finde ich super. Würde ich empfehlen.
Hast du einen Lieblingsitaliener in Köln oder ist das unfair? Oder sagst du sowas nicht gern?
Es gibt natürlich mehrere. Aber ich sag jetzt mal Sveltri. Mhm. Das ist super.
Okay.
Ja.
Okay, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, war ich da schon mal? Ich glaube noch nicht.
Dann wird es aber Zeit.
Naja. Ja, bevor jetzt alle anderen Podcast-Hörerinnen gehen. Ja, okay. Köln, klar, deine Wahlheimat jetzt, Standort deiner Restaurants. Was hat Köln, was andere Städte nicht haben? Rom hat natürlich alles, aber Köln?
Der Kölner ist ja generell stolz auf alles, was er hat. Sei es der Dom, sei es der Rhein, sei es das Kölsch. Aber ich finde das schon wichtig, dass man sagt, das ist schon ein sehr, sehr großes Identitätsmerkmal von Köln, diese Brauhäuser, diese Brauhauskultur und auch das Kölsch, weil viele, die jetzt, sag ich mal, auch ausländische Gäste, die bei uns zum Beispiel auch mal einen Kölsch trinken, die finden das sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut, das Bier. Mir schmeckt das einfach sehr, sehr gut.
Wir haben ja in Köln nicht nur die Brauhäuser, wir haben zum Beispiel auch auf der anderen Rheinseite, zum Beispiel auf der Kolbstraße, das Thema türkische Restaurants und Imbisse. Und ich wollte jetzt zumindest ganz kurz noch die Tangente schlagen zu Kitchen Impossible, weil wir da vorhin ja drüber gesprochen haben. Du hast ja 21 in dieser TV-Show gewonnen gegen Tim Mälzer. Und zwar, nachdem du ihnen einen türkischen Imbiss nach Köln-Mülheim gelockt hast. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, da gehen wir hin?
Unser Proberaum war im Mülheim immer direkt in der Nähe, beziehungsweise ein Studio, wo wir immer geprobt haben. Und da sind wir danach immer dahin gegangen. Das, weil es direkt quasi um die Ecke dort ist. Ja, Stoidoi. Und ich esse halt immer dieses Hähnchenkotler, weil ich das so geil finde. Und deswegen dachte ich, wäre das genau die richtige Aufgabe, Tim das nachkochen zu lassen. Und er hat es wunderbar verkackt. Und das war ja auch die Aufgabe.
Und aber das Ziel war so, dass es eben was ist, was er jetzt nicht schon kennt, weil es eben nicht deutsche Küche ist, nicht, sondern weil es vielleicht auch mit anderen Aromen zu tun hat, oder?
Ach nee, das ist eigentlich total easy.
Ja?
Aber das, ich wusste ganz, 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 ganz genau, weil das so einfach ist. weil das so einfach ist, ist es auch so schwer, weil ich habe mir, das war natürlich taktisch von mir so überlegt,
dass ich bin interessiert, wie war die Taktik?
Dass diejenigen, die das essen, wahrscheinlich aus der türkischen Community sind. Und die lassen sich von so einem Deutschen wie Tim Melzer, ja, lassen sie nicht sich das versauen, dass sie das besser können als er. Das war ganz klar, egal wie gut er das gemacht hat, obwohl es ja offensichtlich, also gab es ja alles Mögliche zu meckern. Ja, der war der Champignon war nicht gut genug gegart. Das ist dieser Champignon, der da immer dabei ist. Und das Hühnchen war ein bisschen trocken. Und dies und das sind so Kleinigkeiten irgendwie, wo man denkt so, ja, okay, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber es war ganz klar, dass sie nicht sagen, das war besser, als wie sie es selber machen. Deswegen, das war ein No-Brainer. So. Ja, irgendwie muss man ja gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass du sagst, Prüfung magst du nicht, aber Gewinn, den Anspruch hast du dann sehr gut durchgesetzt mit deiner Taktik. Cool.
Ja.
Schön, wie du ihn noch 4 Jahre später hier im Podcast disst. Aber damit kann Tim Melzer, glaube ich, auch umgehen.
Ach ja, das ist ihm sowas von egal.
Köln in 30 Sekunden.
Wie wir eingestiegen sind, steigen wir aus, nämlich mit ganz kurzen Fragen, mit der Bitte um kurze Antworten.
Ja.
Wofür muss man Köln unbedingt lieben?
Für seine Herzlichkeit.
Wenn du einen Tag lang König von Köln wärst, was würdest du als erstes ändern?
Die Straßenführung.
Welche Straßenführung konkret?
Das sage ich nicht. Einfach nur die Straßenführung. Das müsst ihr dann euch...
Okay. Das klingt so, als hättest du irgendwie so eine Leidenstraße oder so. Okay.
Das soll ja kurze Antworten sein.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wo ist in Köln außer dem Luft nach oben? Sonst ist Köln perfekt, höre ich daraus. Außer der Straßenführung.
Ich hasse so kurze Antworten, weißt du? Aber ich versuche.
Du musst ja irgendwann mal in dein Restaurant. Ich habe Zeit.
Ich finde tatsächlich, dass wir können schon gastronomisch noch ein bisschen was dazu machen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute sich trauen. Und ganz ehrlich, auch liebe Menschen, die auch vielleicht gerne mal investieren, investiert doch mal in die Leute, die kulinarische Konzepte umsetzen möchten, weil das ist natürlich sehr teuer und auch sehr, wie gesagt, ja, sehr schwierig, auch vielleicht auch Finanzierungen dafür zu bekommen und so. Ja, liebe wohlhabenden Menschen, unterstützt doch mal diejenigen, die sowas machen möchten, damit wir alle was davon haben und in Köln noch mehr, noch bessere, wo wir ja so schon sehr tolle Gastronomen haben in Köln, noch neuere Konzepte realisieren können. Ja.
Dein Lieblingsort in Köln und natürlich zählen deine Restaurants nicht.
Ich finde die Rheinpromenade, das ist super, weil ich finde, und deswegen ist die ja auch so beliebt, zum Beispiel im Rheinauhafen oder auch davor und dahinter, so in Richtung Rodenkirchen, das ist total geil, finde ich, wenn du da langläufst, weil überleg mal, ne, das ist, wenn du, ich bin früher immer diese Strecke gejoggt, als ich noch in Nippes gewohnt habe. Das ist eigentlich total geil, also ich bin wirklich von Nippes dann oder von der Mülheimer Brücke bis zur, wie heißt die da in Rodenkirchen?
Rodenkirchener Brücke, ja.
Gejoggt.
Ganz einfach, ja.
Ja. Mhm. Das war sehr gut auch für meinen Körper.
Das ist keine ganz kurze Strecke.
Das sind 10 Kilometer, glaube ich.
Ja, ja.
Das war super geil. Deswegen würde ich die empfehlen. Ja. Also ich würde die Rheinpromenade empfehlen. Die komplette. Von hinten bis vorne.
Du kannst ja jetzt auch wunderbar von deinem Ochsenklee über die Rheinpromenade entlang zum Pult spazieren. Mhm. Das muss ich vielleicht doch noch fragen, obwohl das hier überhaupt nicht auf diesen kurzen Fragen steht. Aber als das Maibeck mit dem Maibeck an diese Touri-Meile an den Rhein gezogen ist, waren ja alle so, boah, die ziehen jetzt in die Altstadt zu den Touris und so und klappt das und funktioniert das und so. Und ich glaube, die sind ganz happy. So, und dann kam jetzt auch das Puls in die Altstadt. Wie ist denn das so mitten in der Altstadt?
Ja gut, die Altstadt, die ist natürlich schon sehr touristisch geprägt. Und meistens ist es ja so, dass die Kölner sich gar nicht in die Altstadt trauen mehr.
Genau.
Also der gemeine Kölner, der geht da ja gar nicht hin.
Eben. Außer das Puls.
Genau, das ist das Einzige, was man eigentlich machen kann dort. Der Rest ist
Maibeck, so fair wollen wir sein. Nein. Aber also hat das Einfluss auf die Gäste, kommen dann tatsächlich mehr Touris? Und war das sozusagen auch der Grund zu sagen, wir gehen in die Altstadt? Oder war das ähnlich wie mit den Maibecks, die gesagt haben, die Altstadt ist unser, so, wir Kölner, wir erobern die Altstadt zurück?
Mhm. Nein, also die Altstadt ist genau wie andere Orte in Köln einfach unterschätzt, kann man einfach sagen.
Wie würdest du Karneval einem Außerirdischen erklären? Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage jetzt ganz zum Schluss.
People who want to have fun once a year and then flip out and drink too much beer. Das reimt sich sogar.
Okay. Also der Außerirdische spricht Englisch, meinst du?
Ja, ich weiß.
Er ist Deutsch.
Ja, ich finde, das ist ja auch eine Universalsprache und ich glaube, der Außerirdische wird wahrscheinlich jede Sprache verstehen, ne? Weil er ja natürlich viel, viel intelligenter ist als wir. Aber ich würde es mal auf Englisch erstmal probieren.
Und du flippst auch gerne mit out?
I flip out sometimes, but very less while Karneval, weil ich bin jetzt nicht so der Super-Karnevalist. Ich muss mich ja schon selber mal so einen halben Tag hinprügeln, Aber wenn, dann mal richtig, ne?
Also wenn du dich hingeprügelt hast, dann läuft's auch.
Dann du weißt ja, wenn du einmal da drin steckst, da kommst du nicht mehr raus.
In deinem Kostüm kommt man nicht mehr raus. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Daniel.
Sehr gerne.
Das war ein wilder Ritt, würde ich sagen, zwischen Deepness und Kölsch.
Vielen Dank. Und auch tolle Fragen deinerseits. Sehr, wirklich sehr, sehr gut. Also mit einer der besten Podcasts, die ich je erlebt habe.
Dankeschön, das ist aber sehr nett. Ich glaube, der Daniel hat eins der besten Restaurants in Köln, um mal das gegenseitige Lob abzuschließen und hat auch eins der besten Kochbücher und Reiseberichte in diesem Jahr veröffentlicht. Zumindest ist das einzige, was ich kenne, aber ich kann es wirklich echt nur ans Herz legen. Grazie Roma heißt es. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes.
Oh, das wäre nett.
Vielleicht dann Restaurants auch einfach mit dazu. Man muss ja nicht sehr davon gerne ausgehen, dass alle da schon waren, dass alle das jetzt schon kennen und so. Als inklusiver Podcast mache ich das einfach mal. Mach's gut. Wir sehen uns im Volta im September, wenn du
sehr
mit
gerne
deiner Band spielst.
Würde mich
und
sehr freuen,
auch
wenn du
darauf
vorbeikommst.
Darauf weisen wir natürlich im Stadtanzeiger gerne hin. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Talk mit K.